Zuerst verstand Peter ihn nicht. Dann sah er, wie die anderen Geschöpfe alle in einer Richtung vorwärts eilten. Aslan jedoch winkte ihnen mit seiner Pfote. »Zurück mit euch! Der Prinz soll sich seine Sporen verdienen!« Da begriff er alles und rannte, so schnell er nur konnte, zu dem Zelt zurück. Was er sah, war fürchterlich. Die Najaden und Triaden stoben nach allen Richtungen auseinander. Lucy lief auf Peter zu, so schnell sie ihre kleinen Beine nur tragen konnten. Ihr Gesicht war kreidebleich. Dann sah er, wie Susan auf einen Baum zusprang und sich hinaufschwang. Ein ungeheuer, großes, graues Tier verfolgte sie. Zuerst hielt Peter das Tier für einen Bären, dann für einen Wolfshund. Doch eigentlich war es dafür viel zu groß und nun wurde es ihm klar. Es war ein Wolf. Er stand auf seinen Hinterpfoten, die Vorderpfoten an den Baumstamm gestützt. Er schnappte und fauchte, die Haare auf seinem Rücken sträubten sich. Susan war nicht höher gekommen als bis zum zweiten dicken Ast. Ein Bein hing so weit herunter, dass ihr Fuß nur wenig von den schnappenden Wolfszähnen entfernt war. Peter fragte sich, warum klettert sie nicht höher, um einen besseren Halt zu finden? Da merkte er, dass sie vor Angst fast ohnmächtig und in Gefahr war, hinunterzustürzen. Peter fühlte sich gar nicht sehr mutig. Es wurde ihm auch wirklich schlecht vor Angst, aber ohne sie zu beachten, tat er genau das, was er tun musste. Er stürzte sich auf das Ungeheuer und versetzte ihm mit seinem Schwert einen Schlag. Schnell wie der Blitz drehte sich der Wolf nach ihm um. Der Schlag hatte ihn nicht arg getroffen, doch seine Augen funkelten. Sein Maul stand weit offen. Er heulte vor Wut. Er war so wütend, dass ihm nichts anderes einfiel, als loszuheulen, anstatt Peter sofort an die Kehle zu springen. Peter hatte keine Zeit zu überlegen. Es ging alles viel zu rasch. Er beugte sich vor und stieß sein Schwert, so stark er nur konnte, dem Wolf zwischen den Vorderpfoten mitten ins Herz hinein. Ein beklemmender Augenblick der furchtbarsten Verwirrung folgte und alles war wie ein böser Traum. Der Wolf schien weder tot noch lebendig. Seine gefletschten Zähne stießen gegen Peters Stirn. Der zerrte und rüttelte das Tier, sah nichts als Blut und fühlte heißen Dunst und wildes Fell. Doch zu guter Letzt merkte er, dass das Ungeheuer verendet war. Peter zog und riss, und als er das Schwert aus der Wunde gezogen hatte, richtete er sich auf, streckte seinen Rücken, rieb sich den Schweiß aus dem Gesicht und die Tränen aus den Augen. Er fühlte sich elend und war vollständig erschöpft. Nach einer kleinen Weile kam dann Susan vom Baum herunter. Peter und sie waren tief ergriffen, umarmten und küssten sich und weinten dabei. Keiner in Narnia schämte sich dieser Tränen. »Schnell! Schnell!« erscholl Aslans Stimme. »Zentaur, Adler, dort hinten im Dickicht sehe ich einen Wolf. Einen anderen, ihm nach, alle zusammen. Er wird zu seiner Herrin eilen. Jetzt ist euer Augenblick gekommen, die Hexe aufzuspüren und den vierten Adamssohn zu befreien.« Augenblicklich verschwanden die schnellsten der Geschöpfe mit donnernden Hufen und rauschenden Flügeln in der zunehmenden Dunkelheit. Peter, noch immer nach Atem ringend, drehte sich um und sah Aslan neben sich. »Du hast vergessen, dein Schwert zu reinigen.« »Tatsächlich«, Peter errötete, als er auf die funkelnde Klinge blickte, die von Blut und Wolfshaaren ganz verschmiert war. Er bückte sich nieder, wischte sie mit Gras sauber und rieb sie zuletzt mit seinem Mantel ab. »Gib mir dein Schwert, Adamssohn«, befahl Aslan. Und als Peter es tat, gab Aslan ihm mit der flachen Klinge den Ritterschlag und sprach: Erhebe dich, Ritter Peter Wolfsgeißel, und was immer auch geschieht, vergiss niemals, dein Schwert zu reinigen. Nun wieder zu Edmund. Nachdem man ihn gezwungen hatte, viel weiter zu gehen, als er überhaupt jemals für möglich gehalten hätte, dass man laufen könne, machte die Hexe endlich in einem dunklen Tal, welches dicht beschattet von Tannen und Eiben war, Halt. Edmund ließ sich zu Boden fallen und blieb mit dem Gesicht auf der Erde liegen. Er konnte kein Glied mehr rühren, spürte nicht einmal Hunger oder Durst mehr. Er war zu müde. Es kümmerte ihn nicht, was um ihn herum geschah, wenn sie ihn nur ruhig liegen ließen. Dicht neben ihm flüsterten die Hexe und der Zwerg miteinander. »Nein«, sagte der Zwerg, »es ist nicht mehr möglich, o Königin, Sie müssen den Steintisch inzwischen erreicht haben. Vielleicht spürt uns der Wolf auf und überbringt Nachrichten«, meinte die Hexe. »Die Nachrichten können nicht gut sein«, antwortete der Zwerg. »Vier Throne sind in Feeneden«, murmelte die Hexe. »Wenn nun nur drei besetzt sind, dann ist die Prophezeiung nicht voll erfüllt.« »Was macht das für einen Unterschied, da er hier ist?«, sagte der Zwerg. Selbst jetzt wagte er nicht, den Namen Aslan vor seiner Herrin auszusprechen. »Möglicherweise bleibt er nicht lange. Dann könnten wir die drei auf Feeneden überfallen.« »Wäre es nicht besser«, meinte der Zwerg, »den da zu behalten?« Hier gab er Edmund einen Fußtritt. »Wir könnten ihn als Geißel benutzen.« »Und ihn dadurch retten«, höhnte die Zauberin. »Dann sollten wir besser das tun, was getan werden muss. Sofort«, zischte der Zwerg. »Ich hätte es lieber auf dem Steintisch getan«, meinte die Zauberin. »Das ist der rechte Ort dafür. Seit jeher geschah es dort. Es kann lang dauern, bis der Steintisch uns wieder zugänglich ist«, sagte der Zwerg. »Das ist wahr«, antwortete die Hexe. »Also los«, fuhr sie fort, »fangen wir damit an.« In diesem Augenblick stürzte fauchend und schnaufend ein Wolf auf sie zu und keuchte mit versagender Stimme. »Ich hab sie gesehen, am Steintisch. Sie sind alle zusammen, sind alle mit ihm zusammen. Sie haben meinen Hauptmann, Morgrim, umgebracht. Ich war im Gebüsch verborgen und hab alles mit angesehen. Einer der Adamssöhne hat ihn getötet.« »Flieht! Flieht!« »Nein!« schrie die Hexe. »Keine Flucht! Lauft rasch und biete alle meine Verbündeten auf! Sie sollen so schnell wie möglich zu mir hierher kommen! Rufe sie alle auf! Wir werden kämpfen! Wozu habe ich immer noch meinen Zauberstab? Kann ich ihre Reihen nicht, wenn sie anstürmen, in Stein verwandeln? Rasch, eile von dannen, wenn du weg bist, habe ich noch eine Kleinigkeit hier zu vollenden.« Das große Tier verneigte sich vor ihr, machte kehrt und lief davon. »Und nun, lass mich überlegen«, begann die Hexe, »wir haben keinen Tisch, aber wir können das Nötige ebenso gut an einem Baum vollziehen.« Edmund wurde mit roher Gewalt auf die Beine gestellt, dann schob ihn der Zwerg mit dem Rücken an einen Baum und band ihn fest. Edmund sah, wie die Hexe ihren Mantel abnahm. Es war so dunkel im Tal unter den Bäumen. Er konnte nichts erkennen. »Bereite das Opfer«, befahl die Hexe. Der Zwerg öffnete Edmunds Halskragen und schlug das Hemd zurück. Gleich darauf vernahm Edmund ein seltsames Geräusch. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Zuerst wusste er nicht, was es war. Dann begriff er, sie schliff ein Messer. Aber gerade in diesem schrecklichen Augenblick hörte er von allen Seiten laute Rufe, Hufgeklapper, Flügelrauschen, einen Wutschrei der bösen Hexe, ringsum ein wüstes Durcheinander, und dann wurde er losgebunden. Feste Arme schlangen sich um ihn, und er hörte beruhigende, freundliche Stimmen. »Legt ihn nieder, gebt ihm Wein, trink das, nur ruhig, in einer Minute bist du wieder wohlauf.« Dann sprachen die Stimmen nicht mehr zu ihm, sondern untereinander. »Wo ist die Hexe?« »Ich dachte, du hast sie.« »Ich schlug ihr das Messer aus der Hand und sah sie danach nicht mehr.« »Ich war hinter dem Zwerg her, glaubst du, sie ist entflohen?« »Man kann doch nicht an alles auf einmal denken.« »Da, was ist das?« »Ach, entschuldige, es ist nur ein alter Baumstumpf.« Aber dann fiel Edmund in tiefe Ohnmacht. Kurz darauf zogen die Zentauren, Einhörner, die Hirsche und alle Vögel, die Aslan zu Edmunds Befreiung ausgeschickt hatte, wieder ab und nahmen ihn mit, um an den Steintisch zurückzukehren. Hätten sie gesehen, was sich nach ihrem Abzug in dem Tal ereignete, ich glaube, sie hätten sich sehr gewundert. Es war vollkommen still geworden ringsumher. Bald ließ sich der Mond wieder sehen. Wärt ihr dort gewesen, so hättet ihr im Mondlicht vielleicht einen alten Baumstumpf und einen ziemlich dicken Felsblock bemerkt. Mit dem Baumstumpf und dem Felsblock stimmte etwas nicht. Der Stumpf glich einem kleinen, fetten, auf dem Boden kauernden Mann, und hättet ihr genauer hingesehen, werdet ihr, da wärt ihr nachdenklich geworden. Und ihr hättet beobachtet, wie der Baumstumpf zum Felsblock hinüberging. Dieser erhob sich und fing an, mit dem Stumpf zu reden. Denn in Wirklichkeit waren der Baumstumpf und der Felsblock nichts anderes als die Hexe und der Zwerg. Es war ihr Zauberwerk, dass sie die Dinge anders erscheinen ließ, als sie waren. Und im entscheidenden Augenblick, als man ihr das Messer aus der Hand geschlagen hatte, benutzte sie rasch ihren Zauberstab und rettete sich und zugleich den Zwerg und natürlich auch den Stab. Als die anderen Kinder am nächsten Morgen aufwachten, sie hatten in dem Zelt auf ganzen Bergen von Kissen geschlafen, hörten sie als erstes von der Frau Biberin, dass ihr Bruder vergangene Nacht gerettet und in das Lager gebracht worden war. Gerade sei er bei Aslan. Nachdem sie gefrühstückt hatten, gingen sie hinaus und sahen Aslan und Edmund im taufrischen Gras miteinander auf- und abspazieren. Sie hatten sich von den übrigen Hofleuten abgesondert, und es ist gar nicht notwendig, euch zu erzählen, zumal es ja niemand hörte, was Aslan und er zusammen sprachen. Doch vergaß Edmund diese Unterredung niemals. Als die übrigen sich Aslan näherten, wandte sich dieser ihnen zu, um sie zu begrüßen, Edmund an seiner Seite. »Hier habt ihr euren Bruder zurück«, begann er. »Es ist überflüssig, mit ihm über das Vergangene zu sprechen.« Edmund schüttelte jedem die Hand und sagte einem nach dem anderen, »Es tut mir leid. Verzeiht mir.« Und jeder antwortete, »Schon recht.« Und dann wollte jeder noch gern einige gute Worte sagen, etwas ganz Einfaches und Natürliches. Edmund sollte wissen, dass sie ihm nichts nachtrugen. Natürlich fiel keinem etwas Rechtes ein, und bevor sie noch Zeit hatten, in Verlegenheit zu geraten, trat einer der Leoparden auf Aslan zu und berichtete, »Herr, ein Bote ist vom Feind gekommen und bittet um Gehör.« »Lasst ihn näher treten«, sagte Aslan. Der Leopard lief fort und kam bald mit dem Zwerg der Hexe zurück. »Was bringst du für eine Botschaft, Sohn der Erdtiefe?«, fragte Aslan. Die Königin von Narnia, die Kaiserin der einsamen Inseln, wünscht sicheres Geleit, um mit euch zu reden, antwortete der Zwerg, was für euch beide gleich wichtig ist.
Königin von Narnia, brummte der Biber, so eine Unverschämtheit.
Halt Frieden, Biber, ermahnte Aslan. Bald wird alles den Namen haben, der ihm zukommt. Inzwischen wollen wir nicht darüber streiten.
Sage deiner Herrin, Erzsohn, dass ich ihr sicheres Geleit zubillige, unter der Bedingung, dass sie ihren Stab bei jener großen Eiche dort zurücklässt.
Dies wurde zugesichert und die beiden Leoparden begleiteten den Zwerg auf seinem Rückweg, um sich zu überzeugen, dass die Bedingung wirklich eingehalten wurde.
Hoffentlich versteinert sie die beiden Leoparden nicht, flüsterte Lucy Peter zu.
Ich glaube, die Leoparden fürchteten sich auch. Sie liefen mit gesträubtem Fell und ihr Schwanz schlug unruhig hin und her wie bei einer Katze, die einem fremden Hund begegnet.
»Es wird alles gut gehen«, wisperte Peter zurück. »Aslan hätte sie sonst nicht geschickt.«
Wenige Minuten später schritt die Hexe selbst den Hügel herauf und trat geradewegs vor Aslan hin. Den drei Kindern, die sie nie zuvor gesehen hatten, lief es eiskalt den Rücken hinunter, als sie ihr ins Gesicht blickten. Unter den Tieren entstand Unruhe. Trotz des hellen Sonnenscheins froren sie plötzlich alle.
Nur Aslan und die Hexe selbst schienen ganz ruhig.
Es war merkwürdig, das goldene Antlitz Aslans und das totenblasse Gesicht der Hexe so nahe beieinander zu sehen.
Immerhin, das fiel der Biberin besonders auf, konnte die Hexe Aslan nicht recht in die Augen blicken.
»Ihr habt einen Verräter bei euch, Aslan«, begann die Hexe. »Jeder wusste sofort, dass sie Edmund meinte. Edmund selbst aber, der nach allem, was hinter ihm lag, und besonders seit der Unterredung am Morgen, nicht mehr unablässig an sich selbst dachte, blickte Aslan ruhig an. Was die Hexe sagte, schien ihn nicht zu berühren.
»Sein Verrat richtet sich nicht gegen euch«, bemerkte Aslan.
»Hast du den tiefen Urzauber der dämmernden Vorzeit vergessen?«, fragte die Hexe.
»Nimm an, ich hätte ihn vergessen«, antwortete Aslan würdevoll. »Erzähl uns davon.«
»Dir davon erzählen?«, schrie die Hexe. Ihre Stimme wurde immer schriller. »Dir erzählen, was hier gerade neben uns auf dem Steintisch eingegraben ist? Sind diese Buchstaben nicht so tief eingeritzt wie eine Speerbreite? Eingeritzt auf dem Feuerstein des geheimen Hügels? Dir erzählen, was auf dem Zepter des Herrschers jenseits der Meere eingeätzt wurde? Du kennst den tiefen Urzauber, den der Herr der Herren bei Weltbeginn Narnia auferlegt hat. Du weißt genau, dass jeder Verräter laut Gesetz mir gehört. Dass ich, die Hexe, das Recht habe, jeden Treuebruch zu richten. Ich habe das Recht zu töten. Du, Aslan, bist der Letzte, der das vergisst.
Oh, stöhnte der Biber, oh, deshalb bildet sie sich ein, Königin zu sein, weil sie die Henkerin des Herrn der Herren ist.
Halt Frieden, Biber, ermahnte Aslan grollend.
Und deshalb, fuhr die Hexe fort, gehört dieses Menschenwesen, sie meinte Edmund, mir. Sein Leben ist mir verfallen und sein Blut ist mein Eigentum.
Komm her und nimm ihn dir,
brüllte der Stier mit Menschenkopf.
Du Narr, sagte die Hexe mit einem Gelächter, das sich fast schon wie Schnauben anhörte. Glaubst du wirklich, dein Herr könnte mich durch stärkere Kräfte meiner Rechte berauben? Er kennt den Urzauber besser. Er weiß, dass ganz Narnia von Feuer und Wasser verzehrt wird und untergeht, wenn ich kein Blut habe,
nach dem Geheiß des Gesetzes.
Das ist wirklich wahr, sagte Aslan leise. Ich leugne es nicht.
O Aslan, flüsterte Susan dem Löwen ins Ohr, könnten wir, wünschst du, willst du, dass wir etwas gegen den Urzauber unternehmen? Kannst du nicht etwas dagegen tun?
Tun gegen den Willen des Herrn der Herren?
Aslan wandte sich ihr mit gerunzelter Stirn zu und keiner versuchte einen neuen Vorschlag. Edmund stand an Aslans Seite. Er blickte ihn die ganze Zeit unverwandt an, aber die Worte blieben ihm in der Kehle stecken. Er erkannte, dass man von ihm nichts anderes erwartete, als zu erdulden, was verlangt wurde.
»Tretet alle zurück«, befahl Aslan, »und lasst mich mit der Hexe allein.«
Sie gehorchten. Dieses Warten, diese Ungewissheit, diese schreckliche Spannung, während der Löwe und die Hexe leise miteinander redeten, waren entsetzlich. Lucy stöhnte.
»Oh, armer Edmund«,
klagte sie und weinte. Peter drehte den anderen den Rücken zu und starrte auf das ferne Meer. Die Biber hielten sich mit geneigten Köpfen an den Pfoten, die Zentaure stampften unruhig mit den Hufen. Doch schließlich wurde es still. So still, dass man jeden leisesten Ton vernommen hätte. Das Fallen eines Blattes im Wind, das Vorbeistreichen einer Hummel oder ein Vogelruf tief unten im Wald. Und noch immer währte das Gespräch zwischen Aslan und der Hexe. Endlich hörten sie Aslans Stimme.
»Ihr könnt alle zurückkommen. Ich habe es geordnet. Sie verzichtet auf das Blut eures Bruders.«
Ein Aufatmen ging durch die versammelten Scharen, die so lautlos auf dem Hügel verharrt hatten. Dann begannen alle untereinander zu murmeln. Die Hexe, schon im Fortgehen, drehte sich mit einem Ausdruck wilden Triumphes noch einmal um und rief, »Doch woher weiß ich, ob das Versprechen eingehalten wird?« Da erhob sich Aslan, öffnete weit seinen mächtigen Rachen, ließ seine Stimme hören und der brüllende Donner wurde lauter und lauter. Einen Atemzug lang starrte die Hexe mit offenem Mund zu Aslan. Dann hob sie ihre Röcke hoch und rannte, als ginge es um ihr Leben. Die Hexe war kaum verschwunden, das sagte Aslan. Wir müssen sofort aufbrechen. Dieser Ort hat einem anderen Zweck zu dienen. Wir werden heute Nacht beim Beruna-Fjord unser Lager aufschlagen. Natürlich hätte jeder für sein Leben gern gewusst, was Aslan mit der Hexe abgemacht hatte. Aber sein Antlitz war streng und der Donner seiner Stimme klang noch in allen Ohren nach. Keiner wagte eine Frage. Nachdem sie auf der Höhe des Hügels im Freien geschmaust hatten, die Sonne war schon heiß und trocknete das Gras, waren sie eine Weile eifrig damit beschäftigt, das Zelt abzubrechen und alles einzupacken. Kurz nach dem Mittagessen wanderten sie nordwärts. Sie gingen gemächlich, denn ihr Weg war nicht weit. Unterwegs erklärte Aslan Peter sein Vorhaben.
Sobald sie hier durchgesetzt hat, was sie wollte, wird sie sich mit ihrer Sippschaft ziemlich sicher in ihre Behausung zurückziehen und sich dort auf eine Belagerung vorbereiten. Es ist nun die Frage, ob du sie daran hindern kannst oder nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst gegen die Hexe und ihre Sippschaft hier im Wald kämpfen oder ihren Sitz angreifen.
Auf der ganzen Wanderung unterwies er Peter in den Dingen, die er unternehmen sollte. Er riet ihm,
du musst Späher ausschicken.
die genau beobachten, was sie unternimmt, und die Zentaure musst du da und dort aufstellen.«
»Ihr selbst werdet doch dabei sein, Aslan?« fragte Peter.
»Das kann ich dir nicht versprechen«, antwortete der Löwe, und dann gab er ihm weitere Ratschläge. Erst am Ende des Weges gelang es Susan und Lucy, neben Aslan zu gehen, aber er sprach nicht viel. Er schien ihnen traurig. Es war noch Nachmittag, als sie zu der Stelle gelangten, wo das Flusstal breiter wurde und der Strom seichter und langsamer floss. Hier war der Fjord von Beruna, und Aslan gab Befehl, auf dem diesseitigen Ufer Halt zu machen. Doch Peter fragte, wäre es nicht ratsamer, auf der anderen Seite zu lagern? Ich fürchte, die Hexe wird versuchen, während der Nacht anzugreifen. Aslan, der allem Anschein nach seine Gedanken ganz woanders hatte und zerstreut und abwesend schien, schüttelte seine herrliche Mähne und fragte, »Was hast du gesagt?« Peter wiederholte, »Nein, in dieser Nacht wird sie nicht angreifen«, antwortete Aslan mit tonloser Stimme. Aber bald danach fügte er hinzu, »Dein Vorschlag war richtig. So hat ein Soldat zu überlegen, doch in Wirklichkeit hat es nichts zu besagen.« Und so gingen sie daran, ihr Lager aufzuschlagen. Aslans Schwermut übertrug sich an dem Abend auf alle. Peter war bang, den Kampf allein auszufechten. Dass er ohne Aslan zurechtkommen müsste, war ein schwerer Schlag für ihn. Das Abendessen ging in Stille vorbei und alle empfanden den großen Unterschied zwischen der gestrigen Nacht und dem heutigen Morgen. Die gute Zeit, soeben erst angebrochen, war schon wieder zu Ende. Susan empfand dies so schwer, dass sie nicht schlafen konnte. Sie lag da und zählte Schäfchen bis 100 und nochmals bis 100, drehte sich um und noch einmal um, und da hörte sie Lucy in der Dunkelheit einen langen Seufzer ausstoßen. Sie wandte sich ihr zu.
»Kannst du auch nicht schlafen?«
»Nein«, antwortete Lucy, »ich dachte, du schläfst. Hör einmal, Susan.«
»Was gibt's denn?«
»Ich habe ein schreckliches Gefühl, so als ob uns etwas Furchtbares drohte.«
»Ich auch.«
»Es hat mit Aslan zu tun«, setzte Lucy fort. »Entweder steht ihm etwas Grässliches bevor, oder er selbst tut etwas Schreckliches.«
»Heute Nachmittag war etwas mit ihm nicht in Ordnung«, flüsterte Susan.
»Ach, Lucy, was meint er damit, dass er nicht mit uns sein wird, wenn der Kampf losgeht? Glaubst du am Ende, er will heimlich fort und lässt uns im Stich?«
»Wo ist er nur?«, fragte Lucy. »Hier im Zelt?«
»Ich glaube kaum.«
»Susan, gehen wir hinaus und schauen wir uns um. Vielleicht sehen wir ihn.«
»Meinetwegen. Das ist genauso gut, wie wenn wir hier wach liegen.«
Recht behutsam suchten sich die beiden kleinen Mädchen ihren Weg zwischen den anderen Schläfern und schlichen hinaus. Der Mond war hell und alles war sehr still, bis auf den Fluss, der über die Steine plätscherte. Da packte Susan Lucys Arm.
»Schau!«
Weit weg vom Lager, genau dort, wo der Wald beginnt, sahen sie im Mondschein den Löwen, wie er langsam schritt, weg von ihnen in das Dickicht hinein. Wortlos folgten sie ihm. Er verließ das Flusstal, stieg einen steilen Abhang hinauf und wählte anscheinend denselben Weg, den sie nachmittags hügelabwärts vom Steintisch ausgekommen waren. Weiter und immer weiter folgten sie ihm, durch dunkle Schatten in helles Mondlicht hinein. Der Tau näßte ihre Füße. Es war nicht mehr der Aslan, den sie kannten. Kopf und Schweif waren gesenkt und er schritt so langsam, als sei er sehr, sehr müde. An einer lichten Stelle, wo keinerlei Schatten die Kinder verbarg, blieb Aslan stehen und blickte sich um. Es war nicht mehr möglich, wegzulaufen, so traten sie auf ihn zu.
»O Kinder, Kinder, warum folgt ihr mir?«
»Wir können nicht schlafen«, antwortete Lucy.
Es war sicher nicht notwendig, Aslan mehr zu sagen. Er wusste immer alles, was sie dachten. »Willst du uns nicht erlauben, mit dir zu kommen, wohin du auch gehen magst?« bat Susan. »Hm«, machte Aslan und schien nachdenklich. »Ich wäre froh, diese Nacht nicht allein zu sein.« »Gut, kommt mit. Aber ihr müsst mir versprechen, mich meinen Weg allein weitergehen zu lassen, sobald ich es euch sage.«
»Oh, danke, danke schön, oh, vielen Dank«, sagten die Mädchen. »Wir versprechen es.«
Sie gingen wieder weiter, die eine auf der linken, die andere auf der rechten Seite des Löwen. Aber wie langsam ging er. Plötzlich stolperte er und stöhnte tief auf.
»Aslan, lieber Aslan«, sagte Lucy, »was hast du nur? Kannst du uns nicht sagen?«
»Bist du krank, lieber Aslan?« fragte Susan. »Nein«, antwortete Aslan, »legt eure Hände auf meine Mähne, damit ich fühle, dass ihr da seid. Und dann wollen wir weitergehen.« Ohne Aslans Erlaubnis hätten sie nie gewagt, ihn zu berühren. Aber von der ersten Begegnung an hatten sie sich gewünscht, ihn zu streicheln und mit den Händen in seine prachtvoll wallende Mähne zu greifen. Nach einer Weile merkten sie, dass sie den Hang zum Steintisch hinaufgingen. Sie gingen bis dorthin, wo die Bäume fast bis zur Anhöhe wachsen, und als sie den letzten Baum erreicht hatten, er war von Unterholz umgeben, blieb Aslan stehen und sprach: »Kinder, liebe Kinder, ihr müsst hier zurückbleiben. Und was auch immer geschieht, lasst euch nicht blicken. Lebt wohl.« Die beiden Mädchen weinten bitterlich, obwohl sie kaum wussten, warum. Sie umarmten den Löwen, streichelten seine Mähne, seine Pfoten und blickten in seine großen, traurigen Augen. Dann wandte er sich von ihnen ab und trat auf die Rasenfläche hinaus. Suse und Lucy kauerten im Gebüsch und schauten ihm nach. Dies ist, was sie sahen. Sie sahen wilde und gefährliche Kreaturen und mittendrin die weiße Hexe. Als Aslan kam, gab sie ihrer Gefolgschaft Befehle. »Bindet ihm das Maul zu und fesselt ihn!« Die Kreaturen taten, was sie verlangte. Aslan wehrte sich nicht, sondern ließ alles mit sich machen. Dann wetzte die Hexe ihren Dolch. Schließlich trat die Hexe nahe an ihn heran und stand neben Aslans Kopf. Ihr Gesicht war vor Wut verzerrt. Aslan blickte still zum Himmel empor, ohne Groll, ja, ohne Furcht. Da beugte sie sich nieder und rief, ehe sie zum Schlag anhob, mit bebender Stimme: »Wer ist denn nun oben auf? Hast du mit all deinem Getue geglaubt, dass du den verräterischen Menschen retten kannst? Nun hast du zu sterben, so wie wir abgemacht haben, auf dass der Zauber befriedigt werde. Aber wenn du erst einmal tot bist, wer will mich hindern, auch ihn umzubringen? Begreifst du, dass du mir Narnia für immer ausgeliefert hast? Dein eigenes Leben hast du verloren und seines nicht gerettet. In diesem Bewusstsein magst du verzweifeln und sterben.« Die Kinder sahen nicht, wie sie ihn tötete. Sie konnten den Anblick nicht ertragen und hatten ihre Augen verhüllt. Während die beiden kleinen Mädchen noch in den Büschen kauerten, das Gesicht in den Händen, hörten sie die Hexe rufen: »Mir nach und auf in den letzten Kampf! Noch eine kurze Weile und wir haben das Menschengezücht ausgerottet! Jetzt, da der große Narr, diese Riesenkatze tot ist!«